Ich möchte uns den Predigttext vorlesen, der aus zwei kürzeren Einzeltexten besteht, beide aus 1. Mose. Und der erste Teil ist 1. Mose 1, die Verse 27 und 28. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und aus 1. Mose 2, die Verse 18 und dann 23 bis 25. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau. Und sie schämten sich nicht.
Ja, es geht heute um ein recht kontroverses Thema. Das ist ja auch deswegen so benannt worden. Ich lasse mal so ein bisschen rum. Ja, die Schöpfungsordnung. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema. Gerade weil es auch heute ja recht umstritten ist. Also Schöpfungsordnung, das hört man vielleicht mal, das Wort. Ist vielleicht der Inhalt irgendwie etwas unbekannter, aber trotzdem bildet die Schöpfungsordnung eine Art Argumentationsgrundlage immer wieder für uns, wenn wir über Themen streiten oder diskutieren. Und vielleicht gibt es gerade auch deswegen in unseren, also evangelikalen Kreisen, auch eher viel Gegenwind, was das Thema betrifft, grundsätzlich eher. Und ich glaube, weil das Thema so aufwühlend ist und ich nicht alle Details jetzt sozusagen im Vorgehen dieser Predigt benennen kann, wäre es gut, wenn ihr sozusagen mitdenkt, mitlest, wenn ich vielleicht Bibelstellen irgendwie vorlese und auch, wenn möglich, vielleicht sogar mitschreibt. Das wäre ganz praktisch. Und wenn ihr, also das ist ja eben auch wirklich eine Art kontroversere Predigt und deswegen wäre es gut, wenn ihr mich sozusagen auch nach der Predigt ansprecht, also sozusagen nicht direkt, sondern wenn der Gottesdienst vorbei ist, ist ja klar. Und also wenn ihr Gedanken oder Kritik habt, das ist sehr, sehr wichtig. Also wir sind ja sozusagen alle auf dem Weg, die Wahrheit mehr und mehr erkennen zu wollen. Und das sollten wir auch in dieser Hinsicht versuchen, auch bei solchen sozusagen heißeren Eisen. Und da ist es ja natürlich schlecht, wenn wir sozusagen mit Widerspruch im Herzen nach Hause gehen. Das lässt sich eigentlich alles klären. Umso wichtiger ist es. Und da bin ich auch ganz offen für Gespräche. Also die Predigt aber ist selbst so aufgebaut, dass wir uns zuerst einmal die Schöpfung selbst ansehen. Wir haben ja eben den Text schon gehört, den wollen wir uns gleich näher ansehen. Und einmal rein auf der Textebene bleiben. Wir wollen uns die Frage stellen, was steht da eigentlich? Und was ist sozusagen die eigentliche Intention des Textes? Also was will der uns sagen, könnte man sagen? Das wollen wir uns erstmal fragen. Und das Gleiche machen wir dann im Neuen Testament, bei Jesus und den Briefen von Paulus und so weiter. Und das auch erstmal auf der reinen Textebene. Und danach werden wir ein bisschen über unser Schriftverständnis, unser Bibelverständnis nachdenken und gucken, was wir mit dem Befund, den wir bis dahin gesammelt haben, anfangen. Also wir müssen jetzt erstmal rein auf der Textebene bleiben. Natürlich die Interpretation von mir, das bleibt natürlich nicht ganz aus, aber wir wollen gucken, dass wir einfach den Text mal selbst uns anhören. Gucken, was sagt er. Und dann gehen wir weiter. Aber was ist die Schöpfungsordnung eigentlich überhaupt? Ich meine, so ein vielleicht viel gehörter Begriff, vielleicht auch eher wenig gehörter Begriff, es kommt immer ganz drauf an, aber der Inhalt ist trotzdem so ein bisschen fragwürdig. Er kommt nämlich auch in der Bibel gar nicht vor. Also der Begriff Schöpfungsordnung kennen wir so in der Bibel gar nicht. Das ist natürlich nicht sonderlich dramatisch. Wir kennen ja zum Beispiel, also der Begriff Trinität kommt ja auch in der Bibel nicht vor. Und trotzdem ist es ein biblischer Gedanke, dass Gott dreieinig ist. Und so können wir das, glaube ich, mit der Schöpfungsordnung ganz genauso sehen. Es ist ein Begriff, der nicht in der Bibel vorkommt, aber trotzdem sozusagen inhaltlich in der Bibel sich widerspiegelt. Ich glaube, man kann sozusagen sich annähern, um den Begriff mal klar zu machen, das ist eine Art Sammelbegriff ist, also Schöpfungsordnung ist ein Sammelbegriff für alle innerhalb der Bibel befindlichen Interpretationen der Schöpfung. Also diese Interpretationen sind auch ihrem Anspruch nach recht umfassend. Die versuchen wirklich so die Schöpfung als Prinzip zu verstehen. Also sie versuchen aus dem Schöpfungsbericht so Prinzipien abzuleiten, die sozusagen allgemein gelten. Und oft stellen die auch so eine Art Sollen fest. Also die sagen, so und so soll es sein eigentlich. Das ist also keine reine Beschreibung, die diese Interpretation feststellen, sondern die stellen auch immer so eine Art normative Ebene fest. Also eine Ebene, die ein Gebot oder eine Norm aufstellt. Das ist interessant, also sozusagen erstmal festzuhalten, was die Schöpfungsordnung allgemein betrifft. Kurz gesagt ist sozusagen die Schöpfungsordnung dann jede umfassende, prinzipienorientierte und Gebote aufstellende Interpretation des Schöpfungsberichts innerhalb der Bibel und speziell des Neuen Testaments. Also beispielsweise ist es ja auch ein Aspekt der Schöpfungsordnung, dass sich Gott, wie Paulus am Anfang des Römerbriefs bemerkt, in der Schöpfung durch seine Werke offenbart. Das gehört mit zur Schöpfungsordnung. Genauso ist es aber auch ein Aspekt der Schöpfungsordnung, dass Paulus von einer Unterordnung der Frauen zum Beispiel spricht. Dieser letztere Aspekt soll in dieser Predigt von größerem Interesse sein und darum soll es auch viel stärker gehen. Kurz gefasst könnte man dann also sagen, wir beschäftigen uns heute mit dem Bereich aus der Schöpfungsordnung, der ein Sozial- und Rollengefüge menschlichen Lebens beinhaltet. Dieser Bereich scheint mir auch ein bisschen umstrittener zu sein, aber auch relevanter für unser praktisches Leben. Und darum soll es auch heute gehen. Doch vielleicht erinnert euch, dass ich ja gesagt habe, die Schöpfungsordnung, das ist immer eine Interpretation des Schöpfungsberichts. Und das ist darum so, weil der Schöpfungsbericht ja selbst erstmal nur beschreibt. Der beschreibt ja erst einmal nur, wie die Schöpfung vonstatten ging. Aber er gibt noch keine explizite Ordnung fest. Das ist erstmal nur eine reine Beschreibung. Und diese Ordnung, die daraus abgeleitet wird, das passiert eben erst später durch die neutestamentlichen Interpretationen. Wir werden später noch feststellen, dass die neutestamentlichen Autoren immer wieder auf die Schöpfungsordnung oder besser gesagt auf den Schöpfungsbericht als Schöpfungsordnung Bezug nehmen und bestimmte Gebote zu begründen oder daraus abzuleiten. Das ist es auch, was wir dann konkret als Schöpfungsordnung verstehen. Das erstmal so als grobe Einleitung, als sozusagen Verständnisstütze, wenn es jetzt in die Textarbeit geht. Also um das Thema auch wirklich zu verstehen, beginnen wir jetzt ganz vorne. Bei Adam und Eva könnte man sagen, wir wollen uns mit dem Schöpfungsbericht mal in Ausschnitten beschäftigen, uns den ansehen, um zu verstehen, wie später die neutestamentlichen Autoren auf ihn als Begründung für Gebote zurückgreifen. Also da haben wir die Erschaffung des Menschen zum Beispiel in Genesis 1, 27 und folgende Verse. Das ist sehr interessant, was Schöpfungsordnung betrifft. Da heißt es nämlich, und ich lese es nochmal vor, weil ich denke, das kann man ja nicht oft genug vorlesen, und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Der Text offenbart, dass der Mensch als Abbild Gottes geschaffen wurde. Das ist schon mal die erste Beobachtung, die wir am Text machen können, sozusagen. Diese Abbildhaftigkeit des Menschen zu Gott, oder dass der Mensch ein Abbild Gottes darstellt, das drückt sich eben auch in der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen aus. Der Mensch ist als Abbild Gottes geschaffen und er ist geschaffen als Mann und Frau. Der Mensch ist als Abbild Gottes männlich und weiblich geschaffen, beides. Und das ist ein Abbild Gottes, insofern Gott ja selbst in sich Beziehung ist. Als dreieiner Gott hat Gott immer mit sich selbst Beziehung durch diese Dreieinigkeit. Er ist immer eine Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und wenn wir dann lesen, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, dann hat das auch etwas damit zu tun, dass der Mensch Abbild Gottes ist als Beziehungswesen. Direkt im Vers 28 wird auch klar, warum die Zweigeschlechtlichkeit in den Versen, die wir gelesen haben, angesprochen wurde, weil diese Zweigeschlechtlichkeit die Beziehung zwischen Mann und Frau impliziert, also sozusagen mit sich führt. Zwei Aspekte sind an dieser Stelle schon einmal grundlegend, und zwar die Gleichheit des Menschen, der Geschlechter sozusagen, hinsichtlich ihres Wertes vor Gott, weil der Mensch nämlich grundsätzlich Abbild Gottes ist und also sozusagen als Abbild Gottes geschaffen wurde, und zwar als Mann und Frau, beide. Beide sind Abbild Gottes und damit haben sie eine Gleichheit vor Gott ihrem Wert nach, weil sie beide als Abbild Gottes geschaffen wurden. Der zweite Aspekt ist der, der auch schon so ein bisschen drin vorkommt, und zwar der der Beziehung. Der Mensch steht aufgrund der Zweigeschlechtlichkeit in einer besonderen Beziehung zu seinesgleichen, könnte man sagen. Mann und Frau erhalten den Auftrag, fruchtbar zu sein. Hierfür spricht auch die Stelle aus Genesis 2, 24. Das haben wir eben auch gehört. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein. Der Schöpfungsbericht sozusagen ist auf dieses Vermehrungsgebot, das wir eben gelesen haben, ausgerichtet. Mann und Frau sind sozusagen ist sozusagen untypisch in Schöpfungserzählungen. Es gibt ja eine Menge Schöpfungserzählungen, so aus der Antike und so, man kennt das ja. Aber es ist höchst untypisch, dass in einem Schöpfungsbericht Mann und Frau aufgezählt werden. Das ist sozusagen die Bibel recht einzigartig. Aber wir lesen auch, wieso Mann und Frau genannt werden. Natürlich einmal haben wir Beziehungsaspekt da drin, Gleichheitsaspekt, aber auch dieser Fruchtbarkeitsaspekt. Da heißt ja in Vers 28, Genesis 1, 28, habe ich eben vorgelesen, da heißt es ja, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Da haben wir gleich auch ein Gebot drin, dass der Schöpfungsbericht eben auch das enthält. So ein Vermehrungsgebot, das spricht für einen Beziehungsaspekt, den wir in der Schöpfung selbst erkennen können. Also wenn wir die Schöpfungsgeschichte sozusagen hinsichtlich möglicher Indizien für eine Ordnung sozialer Rollen untersuchen, das wollen wir ja, sollten wir uns diese beiden Aspekte, also den der Gleichheit der Geschlechter, also vor Gott, dem Wert nach und der Beziehung zwischen den Geschlechtern auf jeden Fall merken, denn die werden dann auch im Neuen Testament in der Interpretation des Schöpfungsberichts wieder aufgegriffen. Doch der Schöpfungsbericht, der enthält auch Aspekte, die eine gewisse Ungleichheit sozusagen irgendwie in sich tragen, die vielleicht auch so ein bisschen was naheliegen an Ungleichheit. Also, solche Texte zum Beispiel könnten sein, Adam wurde zuerst gebildet und dann Eva. Also das lesen wir in Genesis 2, Vers 7 und Vers 18. Daraus alleine natürlich, also kann man natürlich gar nichts ableiten. Es ist erstmal nur eine reine Textbeobachtung, die ich hier mache. Aber es ist auf jeden Fall eine Beobachtung, die wir an dieser Stelle festhalten sollten, weil sie im Neuen Testament noch interessant wird. Also Adam wurde zuerst gebildet, dann Eva. Eva wird aber auch als Hilfe für Adam erschaffen. In Genesis 2, Vers 18 lesen wir, und der Herr, Gott, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Das Wort für Hilfe, das hier im Text steht, ist äußerst positiv besetzt. Also das ist wirklich was Feines. Gott nennt sich nämlich an verschiedenen Stellen auch Hilfe. Hilfe für das Volk Israel. Auch in den Psalmen wird Gott immer wieder als Helfer Israels und so etwas beschrieben. Und da wird das Wort sozusagen aufgegriffen. Das ist nicht irgendwie so eine Art bloße Stütze oder so etwas, sondern es ist wirklich was Positives. Gott nennt sich selbst auch Hilfe in gleicher Weise. Uns begegnet das Wort für Hilfe, was hier steht, zum Beispiel beim Namen Eliezer, dem Sohn Moses. Mose hat ja einen Sohn und der heißt so und sein Name bedeutet Hilfe Gottes. Also da taucht das Wort auch auf. Also Hilfe ist auch im Falle der Frau nichts Herabwertendes, so irgendwie so Gehilfen, das klingt ja irgendwie negativ, das meint es aber nicht. Das ist durchaus ein positives Wort und dennoch zeigt es eine gewisse Rollen- und Verteilung. Man könnte auf jeden Fall eine hineindeuten. Und zwar zwischen einer Hilfe und einem Hilfe in Anspruch nehmenden, das sind ja sozusagen zwei Pole dabei, da kann man fragen, bei wem liegt denn die Verantwortung? Und die Verantwortung liegt dann bei dem, der die Hilfe in Anspruch nicht nimmt und nicht so sehr bei dem, der die Hilfe gibt. Wenn ich jemandem zum Beispiel bei einem Projekt oder so etwas helfe, dann ist es ja immer noch seine Verantwortung, dieses Projekt auch zu machen und fertigzustellen. Ich leiste sozusagen eine Unterstützung, ohne Verantwortung zu haben. In diesem Sinne kann auch hier, in diesen Versen, Hilfe verstanden werden. In so einem Sinne kann man sagen, ist auch Eva für Adam Hilfe. Dann fällt im Schöpfungsbericht auch noch auf, dass die Frau zuerst durch die Schlange betrogen wurde. Das macht die Position des Mannes jetzt nicht unbedingt besser, aber es ist auf jeden Fall ein Indiz, dass der Schöpfungsbericht in Aspekte der Ungleichheit der Geschlechter enthält. Hinzu kommen noch ein paar Einzelbeobachtungen, dass der Mann der Frau den Namen gibt und überhaupt allen Dingen den Namen gibt und dass der Name des Mannes Adam gleichzeitig auch das Menschengeschlecht überhaupt repräsentiert. Also daraus, wie gesagt, lässt sich selbst noch gar nichts ableiten. Das ist ganz wichtig. Ich möchte jetzt sozusagen nicht sagen, das ist alles klar jetzt, sondern es sind einfach nur Beobachtungen am Text, die herausgegriffen werden sollten, um später dann im Neuen Testament als Grundlage zu dienen. Aber neben diesen Stellen, die sich auf den Zustand des Menschen vor dem Sündenfall beziehen, gibt es ja auch noch weitere Stellen, die eine Art verzerrten, durch den Sündenfall verdorbene Schöpfungsordnung nach dem Sündenfall beschreiben. Also da lesen wir zum Beispiel in Genesis 3, Vers 16. Zu der Frau sprach er: Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Gott spricht auch hier zur Frau, also so eine Art Fluchwort, das aber auch als Konsequenz der Sünde verstanden werden kann. Das Wort, das hier für Herrschen benutzt wird, ist ein anderes als im Zusammenhang von Genesis 1,27. Da wird ja auch gesagt, der Mensch soll über die Schöpfung herrschen, wir erinnern uns. Aber das meint hier dann in dem Kontext mehr so eine Art verantwortungsvolle Regierung. Wir sollen sozusagen unsere Schöpfung auch gut und mit Bedacht, also die Schöpfung Gottes mit Bedacht und verantwortungsvoll regieren, das heißt gut. Hier aber im Wort, das jetzt hier an dieser Stelle benutzt wird, wo das Herrschen über die Frau gemeint ist, ist tatsächlich also durch den Kontext negativ die Tyrannei gemeint. Das Verlangen der Frau im Gegensatz dazu, wir haben ja so das Herrschen des Mannes über die Frau und da haben wir das Verlangen der Frau nach dem Mann, ist hier also nach Meinung vieler Ausleger als Verlangen zu herrschen zu verstehen. Das ist nämlich ein paralleler Aufbau zu dem Kain und Abel-Text, wo ja auch das Verlangen der Sünde da ist, über Kain und Abel. Wer hat nochmal wen erschlagen? Das vergesse ich immer. Vielen Dank. Genau, dass über Kain die Sünde sozusagen herrscht. Das heißt, die verdorbene Schöpfungsordnung, die sozusagen durch die Sünde in der Welt herrscht, nach dem Sündenfall, zielt immer darauf ab, so eine Art Tyrannei und Geschlechterkampf hervorzubringen. Das könnte man auch daraus schließen. Das sollten wir alles mal als Textbefund erstmal festhalten. Es gäbe natürlich noch viel, viel mehr, was man irgendwie rausziehen könnte, aber wir wollen ja auch nicht ewig sitzen. Und wichtig ist im Hinblick auf das Neue Testament vor allem, dass die Schöpfung also drei Aspekte enthält. Der Aspekt der Gleichheit haben wir eben herausgestellt. Also was die Gottes-Ebenbildlichkeit betrifft, ist der Mensch als Mann und Frau gleichwertig geschaffen. Also als Mann und Frau vor Gott gleichwertig, das ist ein wichtiger Aspekt, der Gleichheitsaspekt. Aber auch ein Aspekt der Beziehung zwischen Mann und Frau, das ist auch ein Aspekt, den wir festhalten sollten. Aber wir haben auch Stellen gefunden, die so ein bisschen auch für eine Ungleichheit der Geschlechter in einer anderen Hinsicht sprechen. Vielleicht einer Hinsicht der Verantwortung nach oder so. Und wir können das gliedern in Texte vor und nach dem Sündenfall. Ungleichheitsaspekte vor und nach dem Sündenfall. Einmal von der Sünde verdorbene Ungleichheit nach dem Sündenfall, das haben wir eben mit der Tyrannei und so etwas gehört, und davor eine Ungleichheit, die sozusagen in der Schöpfung selbst steckt und eher so etwas wie die Verantwortung des Menschen in den Blick nimmt. Das sind diese drei Aspekte, die wir haben, Ungleichheit, Beziehung und Gleichheit. Diese drei Aspekte sollen uns auch durch das Neue Testament begleiten und unsere Analyse des Neuen Testaments auch so ein bisschen strukturieren. Wichtig ist dabei nochmal zu betonen, also diese drei Aspekte selbst sind nur Beobachtungen am Text und sind sozusagen selbst, führen selbst nicht weiter. Wir brauchen immer die Auslegung des Neuen Testaments, um Sicherheit über das, was da in der Schöpfungsgeschichte wirklich steht, zu erlangen. Erst einmal, wie gesagt, dient das nur als Struktur, um das Neue Testament jetzt ein bisschen dahingehend zu analysieren. Aber trotzdem, das war so eine Art Grundbau, es ist wichtig, dass man den hat, damit wir jetzt das Neue Testament betreten können. Also wie sieht es mit dem ersten Aspekt aus, dem Aspekt der Gleichheit im Bereich der Gottes-Ebenbildlichkeit? Also zum Beispiel haben wir auch, das können wir jetzt so ein paar Aspekte aus dem Neuen Testament sammeln, da haben wir zu Pfingsten, dass alle, also Männer und Frauen, den Heiligen Geist bekommen zum Beispiel. Die geistlichen Gaben, die Paulus in seinen Briefen erwähnt, die werden über Männer und Frauen auch allesamt, jeden Gläubigen könnte man sagen, ausgeschüttet. Und Paulus bündelt das sozusagen in Bezug auf die Errettung und unsere Stellung vor Gott in Galater 3, 27. Das lese ich kurz vor. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Dennoch bleibt der Aspekt der Gleichheit eher indirekt im Neuen Testament und bildet eine Art Voraussetzung des Miteinanders, die wir bei Jesus, aber auch bei Paulus und so weiter immer wieder feststellen. Hier genügt es, an die vielen Stellen zu erinnern, an denen Jesus den Sündern voller Gnade und Wahrheit begegnete und sie nicht nach ihrem Wert nach herabgewürdigt hat, sondern sogar den teuersten Preis, also sich selbst, zu zahlen bereit war. Die Gottes-Ebenbildlichkeit, also als Gleichheitsaspekt der Schöpfungsordnung, ist damit immer so eine Art mitzudenkender Aspekt, der gerade in Jesus seine volle Blüte findet. Diese Schöpfungsordnung in Bezug auf die Gleichheit stellt also eine Art Fundament dar, des christlichen Miteinanders auch. Aber zum zweiten Aspekt. In Bezug auf die Beziehung der Geschlechter zueinander äußert sich Jesus auch an mehreren Stellen. Da haben wir auch eine neutestamentliche direkte Interpretation des Schöpfungsberichts in Bezug auf die Geschlechter. Jesus bezieht sich bei der Frage nach der Ehescheidung beispielsweise direkt auf die Schöpfungsordnung, indem er auf die Schöpfungsgeschichte sozusagen Bezug nimmt. Ich lese vor aus Matthäus 19, Vers 3 bis 6. Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen: Ist es einem Mann erlaubt, aus jedem beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach: Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern eins, ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sehr spannender Text für unsere Untersuchung, würde ich sagen. Hier wird die Schöpfung angesprochen, direkt zitiert, und Jesus folgert, dass der Mensch nicht das scheiden darf, was Gott zusammengeführt hat. Es wird also direkt auch ein Gebot daraus abgeleitet. Der Beziehungsaspekt der Schöpfungsordnung steht hier klar im Mittelpunkt, würde ich sagen, bei Jesu Worten. Jesus macht es zu einem Gebot, zu einem geltenden Gebot. Mann und Frau sind als Beziehungswesen aufeinander geschaffen worden. Hier wird die Ordnung der Schöpfung sichtbar, und zwar in einer Weise, dass es eine untrennbare Beziehung zwischen Mann und Frau in einer Ehe gibt. Und das ist ein klarer Aspekt der Schöpfungsordnung hier. Jesus begründet hier also eine Schöpfungsordnung oder mit der Schöpfungsordnung, warum eine Ehe nicht geschieden werden sollte. Er versteht diesen Text als nicht nur als Beschreibung, wie es damals war, sondern er versteht es als eine Begründung für ein Gebot. Weil der Mensch als männlich und weiblich geschaffen ist und eine Beziehung, das ein Fleischsein voraussetzt oder mit sich bringt, ist eine Scheidung nicht möglich. Das erklärt übrigens auch, warum Geschlechtsverkehr in die Ehe gehört. Weil ab dem Moment eine Scheidung oder Trennung ausgeschlossen ist. Hier ist der geschützte und feste Rahmen einer Ehe nötig. Jeder außerhalb einer Ehe stattfindende Geschlechtsverkehr ist damit aufgrund der Schöpfungsordnung eben auch Sünde. Paulus greift ebenfalls einen Aspekt der Beziehung zwischen Mann und Frau heraus, wenn er in Römer 1, 26 und folgende schreibt. Ich lese vor. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verwirrungen an sich selbst. Dieser Begriff des natürlichen Verkehrs, den Paulus hier anspricht, also des natürlichen Geschlechtsverkehrs, meint das, fußt ebenfalls auf der Schöpfungsordnung. Als natürlich und damit als Gebot, als das, was wie es sein soll, wird hier die Beziehung zwischen Mann und Frau verstanden, wie sie in Genesis 1, 27 ausgesagt wird. Der Vers aus dieser Genesis sagt also etwas über die Geschlechter. Ja, sie sind geschaffen als Mann und Frau und folgert dann direkt, seid fruchtbar und mehret euch. Das erinnert wir uns noch an die Verse. Das greift Paulus hier als Schöpfungsordnung auf. Natürlich bezieht sich eben hier nicht nur auf irgendein gesellschaftliches Ideal, was eben als natürlich galt oder so, sondern es ist sozusagen ein Begriff, der von Natur aus meint, also wie etwas von Natur aus gilt. Und das ist hier in Bezug auf die Natur die Schöpfung, die sozusagen die Natur selbst begründet. Insofern handelt es sich hier um eine Schöpfungsordnung. Und damit ist für Paulus jeder Geschlechtsverkehr, der mit diesem Sozial- und Rollenverständnis, also einfach mit dieser Schöpfungsordnung, nicht entspricht, für ihn natürlich unnatürlich und damit auch moralisch schlecht. Diese zwei Beispiele, also des Beziehungsaspekts der Schöpfungsordnung, zeigen uns schon ganz gut, wie der Text der Schöpfung explizit und implizit vorausgesetzt wird, um ein Gebot zu begründen. Bei Jesus wird direkt die Schöpfung zitiert und als Grundlage genommen, um für ein Gebot zu argumentieren, da eben, dass man sich nicht scheiden soll. Bei Paulus wird indirekt die Schöpfung vorausgesetzt, indem auf die Zweigeschlechtlichkeit und den Fortpflanzungsaspekt aus Genesis 1, 27 und 28 Bezug genommen wird. Für unsere Fragen können wir hier nun schon mal festhalten, dass Jesus sowohl als auch Paulus die Schöpfungsgeschichte nehmen und sie als Begründung für ein Gebot, also als ein Gesetz verstehen. Man könnte sagen, als eine Art Ideal, zu dem der Mensch geschaffen wurde, was aber heute sozusagen irgendwie in der Spannung steht. Noch deutlicher wird das im dritten Aspekt, den wir untersuchen wollen, und zwar dem Aspekt der Ungleichheit in Bezug auf die Verantwortung. In 1. Korinther 11, Vers 3 lesen wir, oder bringt Paulus zur also recht gut, die Verantwortung des Mannes gegenüber der Ehefrau auf eine Formel, könnte man sagen. Da steht, ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Es liegt natürlich auf der Hand, dass hier ja keine Wertigkeit gemeint ist, die sozusagen in dieser stufenartigen Beschreibung steckt. Denn so wie Jesus und Gott der Wertigkeit nach auf einer Stufe stehen, so natürlich auch Mann und Frau. Das ist ganz klar. Aber die Verantwortung, das heißt die Leitung, könnte man sagen, ist hier durch den Begriff des Hauptes ausgesagt und kommt dem Mann zu. Ein paar Verse weiter schreibt dann Paulus in Vers 8 und so weiter. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Wir finden hier zwei Aspekte wieder, die schon in der Genesis festgehalten wurden. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben diese Verse schon mal gelesen. Hier aber werden sie noch einmal als Schöpfungsordnung zur Begründung angewendet. Das ist einmal zuerst wurde Adam und dann Eva geschaffen, das war der erste Punkt. Und die Frau wurde als Hilfe für Adam geschaffen, das ist der zweite Punkt. Das sind zwei Begründungen, die Paulus für diese Stufentreppe sozusagen anführt. Beides wird von Paulus aufgegriffen und als Gebotsbegründung festgelegt. Für Paulus stellt diese Verantwortung des Mannes gegenüber der Ehefrau ein Ideal dar, das schon in der Schöpfung zu finden ist. Deswegen zitiert er ja auch die Schöpfung, um es zu begründen. Es gibt für Paulus also eine Art Ordnung der Geschlechterrollen, die durch den Schöpfungsbericht definiert werden. Auch ist es wichtig zu betonen, dass fast durchgängig die Unterordnung der Frau unter ihren eigenen Mann gemeint ist. Das ordnet euch einander unter in Epheser 5, 21, ist sozusagen eine Art Überschrift über den Abschnitt, der die Unterordnung der Frau unter ihren Mann und so weiter behandelt. Doch dieser Unterschied wird noch weiter konkretisiert, also auch für die Männer gilt so eine Art Ausführung. Epheser 5, 25 zum Beispiel, da steht ja, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie zu reinigen durch das Wasserbad im Wort. Und 1. Petrus 3, Vers 7 heißt es, ihr Männer ebenso wohnt verständnisvoll mit ihnen zusammen als dem Schwächeren, dem weiblichen Gefäß und gebt ihm Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Hier finden sich dann wieder der Aspekt der Ungleichheit so ein bisschen in der Verantwortung, aber auch Aspekte der Beziehung der Gleichheit wieder. Aber diese Verse zeigen, wie auch Paulus und auch Petrus diese Unterordnung der Frau und die Verantwortung des Mannes jeweils praktisch verstehen. Das ist ganz gut, wenn wir nicht nur abstrakt bleiben. Diese Verantwortung wird dann auch, wie wir eben gesehen haben, immer wieder in Bezug auf die Schöpfungsgeschichte begründet und das ist darum auch ein Teil der Schöpfungsordnung. Das haben wir eben in Korinther lesen können, wo Paulus damit zuerst wurde Adam und dann Eva erschaffen und die Frau ist als Hilfe für den Mann erschaffen worden. Das sind ja die zwei Aspekte, die Paulus da zur Begründung heranführt. Weitere Verse, die diese Dinge enthalten, gibt es eine Menge. Es ist sozusagen ein tief verankertes Thema im Neuen Testament. Das aber nur am Rande gesagt, ich will aber Verslisten aufzählen, das ist jetzt vielleicht etwas ermüdend. Die Schöpfungsordnung bezieht sich aber nicht nur auf die Beziehung zwischen Mann und Frau als Ehepaar, sondern ist auch eine Sozial- und Rollenordnung, könnte man sagen, die auch das Gemeindeleben regelt. Sie geht sozusagen auch darüber hinaus. Klassisch ist hier natürlich 1. Timotheus 2, Vers 11 und folgende. Da heißt es, eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille hält. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Also das Gebot der Unterordnung, das hier noch einmal wiederholt wird und dann auf die autoritative Lehre, also so eine Art wie Predigt, angewendet wird, finden wir hier. Also die Frau soll in der Gemeinde nicht lehren. Wenn wir die Begründung dieses Gebotes ansehen, dann finden wir wieder die Schöpfungsordnung. Da argumentiert Paulus also wieder mit den zwei Aspekten, die wir kennen. Adam wurde zuerst gebildet, dann Eva. Und Eva wurde zuerst betrogen. Das sind also, ich meine, vielleicht erinnert euch noch, das sind auch Aspekte, die wir aus dem Schöpfungsbericht selbst sozusagen herausgearbeitet haben. Hier werden die aufgegriffen und als Begründung für ein Gebot verstanden. Und die Begründung ist auch hier eben klassisch die Schöpfungsgeschichte. Die dient als zeitlos geltende Stütze für Paulus' Argumentation. Es ist nicht einfach möglich, hier Paulus ein zeitlich oder kulturell begrenzt wirksames Argument anzudichten, sage ich dann mal, wie etwa, dass Frauen damals keine gute Bildung hatten und darum das Lehrverbot ausgesprochen wurde. Also diese Argumentation, die man ja vielleicht auch oft hört, hat keine Wurzeln im Text, könnte man sagen. Paulus nimmt hier ja vielmehr ein Argument, das klar schöpfungstheologisch ist und für Paulus auch zeitlos gültig verstanden wird. Und darum zeitlos gültig, weil die Schöpfungsgeschichte für die neutestamentlichen Autoren den Plan Gottes enthält, der sich in diesem Bericht, in diesem Schöpfungsbericht zeigt. Und wenn etwas als zeitlos gültig verstanden werden kann, könnte man dann argumentieren, dann doch der Plan Gottes in der Schöpfung. Und damit ist auch klar, dass die Schöpfungsordnung nicht auf der verzerrten Schöpfungsordnung, also dem Fluchwort nach dem Sündenfall, wir erinnern uns, fußt, die wir ja auch eben uns angesehen haben. Ihr erinnert euch ja noch an die Tyrannei und diesen Machtwillen, der da zum Ausdruck kam, durch das Herrschen des Mannes über die Frau und das Verlangen der Frau auf, gegenüber dem Mann. Also dieses durch die Sünde gekommene Verzerrung der Schöpfungsordnung, die ist hier nicht gemeint. Die im Neuen Testament ausgearbeitete Schöpfungsordnung stellt sich sozusagen immer wieder dieser Verzerrung entgegen und soll dazu da sein, nicht länger in dieser Verzerrung, dieser Verdorbenheit der Schöpfungsordnung zu leben, in der Tyrannei und Machtkampf herrschen. Hier wird auch die Errettung sozusagen als eine Art Weg verstanden. Die Errettung durch Jesus ermöglicht eine Art Wiederherstellung, ich nenne es mal paradiesischer Zustände, in dem die Schöpfungsordnung eine christliche Grundlage des Miteinanders anstrebt. Also wir sozusagen, das Miteinander soll schöpfungsgemäß sein, so wie Gott es sich vorgestellt hat und nicht wie die Sünde es verzerrt hat. Das geht natürlich nicht vollumfänglich. Wir dürfen nicht vergessen, die Scham zum Beispiel, die durch den Sündenfall in die Welt kam, ist gut, dass sie noch da ist. Ne? Sonst würden wir ja alle nackt rumlaufen. Das ist vielleicht nicht das Ideal oder so. Also ich würde sagen, das wäre mir unangenehm. Und deswegen, dass es ja nicht so unbedingt eine vollkommene Wiederherstellung gibt, das ist offensichtlich. Ich kann da nicht aus Erfahrung reden, aber ich glaube, dass Frauen noch immer Schmerzen bei der Geburt empfinden. Also solche Dinge bleiben ja bestehen. Und dennoch gibt es Aspekte, die durch die Errettung wieder ermöglicht werden, wie zum Beispiel aus diesem Machtkampf, dieser Tyrannei herauszukommen und in eine Art Schöpfungsordnung wieder hineinzugehen. Und zwar eine, wie sie das Neue Testament beschreibt. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil oft in der Diskussion das Argument aufkommt, dass Paulus mit der Schöpfungsordnung, die wir sozusagen gerade untersucht haben, und diesen Geboten, die ja mit der Unterordnung und so etwas, also dieses, die Frau soll sich dem Mann unterordnen und so, immer auf die verzerrte und verdorbene Schöpfungsordnung des Sündenfalls sozusagen fußt. Doch das fällt gerade ja auf, dass die Begründung für die Ungleichheit der Geschlechter, der Verantwortung nach, im Neuen Testament auf die Stellen sind, die vor dem Sündenfall stattfanden und sozusagen auf das Ideal, zu dem der Mensch geschaffen wurde, Bezug nehmen. Paulus, als ein Mensch, der unter der Gnade Christi lebte, sieht hier die Schöpfungsordnung, die sich auf die Zeit vor dem Sündenfall bezieht, als bestätigt und die durch die Errettung Jesu auch wieder als erreichbar an. Also Paulus argumentiert ja nicht mit Aspekten der Schöpfungsordnung, die nach dem Sündenfall liegen, sondern immer wieder mit Aspekten, die vor dem Sündenfall liegen, sozusagen zu dem der Mensch ursprünglich geschaffen wurde. Wichtig festzuhalten ist hier, die neutestamentlichen Autoren legen mit der Schöpfungsordnung sozusagen autoritativ, mit Autorität aus, was die wahrhaft gottgewollte und schöpfungsgemäße Sozial- und Rollenordnung sein soll. Das sind sozusagen jetzt also so Textbeobachtungen, die wir gemacht haben. Ist natürlich ein bisschen trocken, aber ich denke, es ist wichtig, dass man da eine gute Grundlage für den Text hat, um jetzt darüber nachzudenken, was bedeutet das denn für uns 2000 Jahre später. Immerhin leben wir ja nicht mehr in der Zeit von Paulus. Was bedeutet das jetzt für uns? Und ich denke, da müssen wir uns auf unser unser Schriftverständnis berufen. Wir sind ja Evangelikale, denke ich mal. Und das prägt ja ganz erheblich auch unser Bibelverständnis mit. Wir glauben ja, dass das, was in der Bibel geschrieben steht, aufgrund des Gotteswortcharakters dieser Worte auch zeitlos gültig ist. Das bedeutet, dass die Bibel die oberste Norm, das oberste Bewertungskriterium unserer eigenen Werte und Normen ist. Wenn das der Fall ist, kann man die Bibel und auch nur manche Teile der Bibel vielleicht nicht einfach nur deswegen kulturell relativieren, weil sie einer bestimmten Kultur oder gesellschaftlichen Norm widersprechen. Denn wenn etwas dann klar ist, dann, dass die Schöpfung ein Sozial- und Rollengefüge ist, das unserer gesellschaftlichen Sicht heute komplett widerspricht. Ich denke, das ist offenkundig. Aber die Schöpfungsordnung als zeitlos gültiges Prinzip hat, wenn wir dieses Bibelverständnis mitgehen, höhere Autorität als kulturell bedingte Rollen oder Geschlechterrollenbilder. Denn die Bibel will unserem Verständnis nach ja gerade diese kulturellen Dinge kritisieren mit einem zeitlos gültigen Prinzip, anstatt von unserer Kultur selbst kritisiert zu werden. Wenn wir also feststellen, dass die Schöpfungsordnung ein Ding ist, das die neutestamentlichen Autoren autoritativ und wahrhaftig auslegen und als zeitlos gültig verstehen, dann kann ich nicht sozusagen relativierend an dieses System herantreten, wenn ich das Bibelverständnis so akzeptiere, wie ich es beschrieben habe. Und dann gilt für mich sozusagen ebenfalls das als zeitlos, was schon für Paulus zeitlos galt, und zwar die Schöpfungsordnung. Auch klar ist, dass die neutestamentlichen Autoren aufgrund unseres Schriftverständnisses die einzig wahre Auslegung der Schöpfung selbst aufschreiben und auch die Schöpfungsordnung selbst so wahrhaftig auslegen. Das ist sehr wichtig. Diese Ordnung ermahnt uns, sozusagen unsere Beziehung der Bibel nach allein zu ordnen, auszurichten, unseren Glauben allein auf Christus zu fußen, unsere Verantwortung allein auf die Bereiche zu beschränken, die uns zustehen. Das bedeutet auch, dass die verzerrten Beziehungsmuster, die unter der Herrschaft der Sünde stehen, zu überwinden gilt und nicht Tyrannei und Geschlechterkampf voranzutreiben. Es bedeutet vielmehr, dass wir uns gegenseitig sozusagen fördern und fordern müssen, Verantwortung abzugeben, wo nötig, zu übernehmen, wo gefordert und zu leben, wie Gott es sich in der Schöpfung gedacht hat und wie es die neutestamentlichen Autoren dann auslegen. Wir lernen durch die Schöpfungsordnung in der Ehe als auch in der Gemeinde. So oder so müssen wir anerkennen, dass die Bibel die Schöpfungsordnung als Sozial- und Rollengefüge als zeitlos gültig versteht und auch lehrt. Und wenn wir nun die Bibel als oberste Norm, als oberstes Bewertungskriterium akzeptieren, folgt daraus dann auch zwingend, dass auch wir diese Schöpfungsordnung als solche, als zeitlos geltendes Gebot anerkennen müssen. Das ist die Konsequenz sozusagen unseres Bibelverständnisses. Und ich glaube, das ist schon ganz gut, dieses Bibelverständnis. Ich denke auf jeden Fall, dass das wohl richtigere ist. Zusammenfassend kann ich sozusagen jetzt sagen, wir kommen zum Schluss, dass die Schöpfungsordnung als ein in der Schöpfung angelegtes Sozial- und Rollengefüge im Neuen Testament klar als eine zeitlos geltende Norm verstanden wird, weil sie die Schöpfung selbst zur Grundlage hat. Für uns bedeutet das, dass es gut ist, ja sogar dem Willen Gottes entspricht, uns daran zu halten. Daran zu halten, dass unsere Beziehung, unser Glaube, unsere Verantwortung durch Gott in der Schöpfung ein Ideal vor Augen gemalt bekommen haben, die wir uns zu Herzen nehmen sollten. Auch wenn es schwer fällt, sich dem als Mann und als Frau unterzuordnen, denke ich, dass es nur wichtig ist und nur richtig, dem Willen Gottes zu entsprechen, auch in diesen Aspekten, also gerade in den Fragen, in unseren Beziehungen, die vielleicht nicht dem Willen Gottes entsprechen, die dem zuwiderlaufen, Verantwortung, die wir nicht übernehmen sollen oder wollen und anderen Bereichen, die von der Schöpfungsordnung betroffen sind, die wir aber bis jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm hatten. Ich bin sicher, dass Gott sich das Beste dabei auch gedacht hat, indem er das in der Schöpfung festgelegt hat. Jetzt müssen wir sozusagen vertrauen. Ich bete noch. Herr Jesus, vielen Dank für dein Wort und für deine Ordnung, die du festgelegt hast. Lass uns sehen, dass wir immer wieder uns daran korrigieren lassen, dass du eine Ordnung, ein Ideal aufgestellt hast, an dem wir uns orientieren können. Schenk uns da einfach Klarheit in deinem Wort, die richtige Auslegung und gutes Miteinander, das gerade über diese Dinge sozusagen auch ins Gespräch kommen kann. Hilf uns immer sozusagen, dich vor Augen zu haben, auch in diesen Punkten, die vielleicht von unserer Gesellschaft besonders topetiert sind. Vielen Dank, dass du da bei uns bist und uns hilfst. Amen.